Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Patientinnen und Patienten nach einer bariatrischen Operation beschäftigt. Sodbrennen nach einer Schlauchmagen-OP und welche chirurgischen Therapieoptionen es gibt. Dazu begrüße ich einen ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet der Adipositas-Chirurgie. Professor Dr. Med. Frank A. Wenger, Chefarzt am Adipositas-Zentrum des Hohenloher Krankenhauses in Öhringen in Baden-Württemberg. Er begleitet seine Patientinnen und Patienten ganzheitlich, von der Operation bis zur langfristigen Nachsorge. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Wenger.
Ja, einen schönen guten Tag. Vielen Dank. Ich freue mich, doch darzustellen zu können, was für ein Problem und welche Ursache es hat, wenn man Sodbrennen nach einer Schlauchmagenoperation verspürt. Also vielen Dank für die Möglichkeit.
Könnten Sie vielleicht einmal erklären, was eine Schlauchmagenoperation genau ist, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht genau wissen?
Es geht um eine Operation, die bei Patienten mit einem krankhaften Adipositasgewicht vorliegt, nämlich eine morbide Adipositas, wo man einen Teil des Magens minimalinvasiv entfernt, über 5 kleine Ausschnitte, um den Teil des Magens zu entfernen, der das Hungerhormon Ghrelin herstellt, der eben vermehrten Appetit an das Hirn meldet, sodass man Heißhunger verspürt. Und diese Operation führt dazu, dass man letztendlich am Ende einen Schlauchmagen hat. Das heißt, aus dem ballförmigen Magen wird ein Schlauch.
Können Sie noch kurz erwähnen, was Adipositas ist?
Ja, Adipositas ist praktisch, kurz gesagt, Fettleibigkeit. Das heißt, ein deutliches Übergewicht. Und da gibt es eben die leichte Adipositas, die ist so, wenn man vielleicht 4-5 Kilo zu viel hat. Und dann steigert sich das aber bis zur krankhaften, morbiden Adipositas, die letztendlich dann ab einem BMI dazu führt, dass die Krankenversicherungen sich dazu entschieden haben, doch operativ und ganzheitlich mit Bewegungs- und Ernährungstherapie da Einhalt zu gebieten, damit nicht weitere Folgeschäden entstehen.
Also je nach Body Mass Index sozusagen?
So sieht es aus, genau. Und die Schwelle eigentlich, ab der eine Schlauchmagen-OP oder ein Magenbypass möglich ist, ist dann normalerweise bei 40 Kilogramm durch Quadratmeter. Oder wenn man einen Diabetes, das heißt eine Zuckererkrankung hat, bereits ab einem Body Mass Index von 35 Kilogramm pro Quadratmeter.
Welche Rolle spielt die anatomische Veränderung des Magens bei der Entstehung von sogenannten Refluxbeschwerden? Und was genau sind Refluxbeschwerden? Vielleicht kann man das nochmal erklären.
Eine Hauptursache für die Entstehung des Refluxes ist ein erhöhter Druck im Bauchraum, der zu einem Riss im Zwerchfell führt. Und zwar genau an der Stelle, wo die Speiseröhre in den Magen übergeht. Dort ist das Zwerchfell eben mit einer Sollbruchstelle versehen, sprich dort ziehen Magen und Speiseröhre durch. Und dort kommt es dann, wenn der Druck zu stark ist, im Bauchraum zu einem Einriss, einem Zwerchfellbruch oder einer, wie wir sagen, Hiatushernie. Weil dieser Durchgang heißt Hiatus Ösophagé. Das ist praktisch der Durchgang, wo Magen und Ösophagus durch das Zwerchfell ziehen.
Was passiert bei Refluxbeschwerden? Also welche Symptome gibt es?
Ja, also die Ursache ist, wenn man einen Riss im Zwerchfell hat, dass der Magen dann nach oben rutscht, also in die Thoraxhöhle, in den Raum, wo die Lunge ist. Und dann ist der Ventilmechanismus zwischen Magen und Speiseröhre nicht mehr gegeben. Das heißt, die Magensäure fließt zurück in die Speiseröhre. Und das ist das, was wir als Sodbrennen empfinden. Und das kann eben einmal am Tag, kann aber auch viel öfters auftreten. Oder wenn dieser Riss sehr groß ist, permanent. Und das führt dann dazu, dass die Patienten außer dem Sodbrennen auch vielleicht vermehrt Husten haben, weil sie sich verschlucken an der Säure. Oder wenn ganz viel von dem Magen in der Thorax, in der Brusthöhle sich befindet, dass sie Atemnot haben, entweder in Ruhe oder aber auch unter Belastung, wenn sie Treppen steigen. Und es ist so, dass viele Patienten erstmal auf Asthma behandelt werden, bis dann mal jemand ein Röntgenbild macht und herausfindet, oh, der Magen befindet sich ja im Brustkorb. Da muss man operativ tätig werden. Ein weiteres Signal ist dann aber auch, dass die Patienten möglicherweise eine Blutung haben, weil die Magensäure die Speiseröhre angreift. Und ja, diese unterschiedlichen Symptome führen dann dazu, dass irgendwann der Hausarzt die Diagnose stellt oder Untersuchung einleitet, zum Beispiel eine Magenspiegelung oder ein Röntgenbild vom Brustkorb.
Welche Folgen hätte denn das, wenn das nicht operiert werden würde?
Wenn man dies nicht operiert, dann bedeutet dies, dass dieser Riss am Zwerchfell mit der Zeit immer größer wird und immer mehr Magen in den Brustkorb vordringt, bis dann möglicherweise der gesamte Magen dort oben liegt oder auch noch im Extremfall sogar Darmanteile nach sich ziehen kann. Das führt dazu, dass die Lunge sich nicht mehr so gut ausdehnen kann und man natürlich deutlich an Leistungsfähigkeit verliert. Und darüber hinaus, wenn die Lunge sich nicht so gut ausdehnen kann, dass man auch möglicherweise eine Lungenentzündung oder eine vorstufende Bronchitis bekommt. Darüber hinaus ist es natürlich so, wenn die Säure die Speiseröhre angreift, dann schädigt diese bei Dauerhaftigkeit eben sehr stark. Und das kann außer einer Entzündung in der Speiseröhre hervorrufen, dass sich das Gewebe auch verändert, bis letztendlich im Extremfall hin zu einem Karzinom, einer bösartigen Erkrankung. Und man nennt das dann eben ein Barrett-Ösophagus als Zwischenstufe hin zum Speiseröhrenkarzinom.
Und wie häufig kommt das nach einer Schlauchmagenoperation vor?
Ja, das ist natürlich durch unterschiedliche Dinge bedingt. Die Schlauchmagenoperation ist da gar nicht die Ursache für, sondern es tritt ja auch bei vielen Menschen auf, die keine Schlauchmagen-OP haben. Die anatomische Form ist dort eigentlich vom Magen gar nicht maßgeblich, aber es ist so, dass das Übergewicht eben ein starker Faktor dafür ist, dass ein Zwerchfelleinriss passiert als initiale Ursache. Und Husten, Niesen, das ist der stärkste Druck, der erzeugt wird. Und Übergewicht natürlich auch, Schwangerschaft gegebenenfalls, was zu so einem Anstieg des Druckes in der Bauchhöhle führt.
Und welche konservativen Behandlungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung?
Ja, die einfachste ist natürlich die Gewichtsreduktion. Aber es sind natürlich auch Patienten, die kein Übergewicht haben, betroffen möglicherweise. Und da würde man dann erstmal medikamentös die Säure reduzieren im Magen. Das geht sehr gut mit H2-Blockern. Da gibt es ganz unterschiedliche, zum Beispiel Pantozol, mit denen man die Herstellung der Säure im Magen reduziert medikamentös. Und dann hat man natürlich auch einen geringeren Reflux in die Speiseröhre. Man kann aber auch noch andere Substanzen geben, die die Säure einfach nur abpuffern. Und ja, eine ganz einfache Methode ist, wenn man jetzt nachts Reflux hat, dass man zum Beispiel mit erhöhtem Oberkörper schläft.
Bei Schwangeren ist das ja auch nicht immer so zu empfehlen, ein Medikament zu geben, oder?
Genau. Also das muss man von Fall zu Fall dann ein wenig abstimmen und dann gucken, was die beste Lösung ist und vor allen Dingen sich einen Überblick verschaffen, wie groß ist denn jetzt der Zwerchfellriss, also die Hiatushernie, wie wir sie nennen. Wie viel Magen ist denn eigentlich dann vom Bauchraum in die Brusthöhle hineingerutscht?
Und ab welchem Punkt raten Sie zu einer chirurgischen Therapie? Also wann soll operiert werden?
Ja, wenn man letztendlich über Medikamente das Ganze nicht mehr steuern kann, wenn die klinischen Beschwerden sehr stark sind, also das Sodbrennen und die Patienten einen sehr hohen Leidensdruck haben und objektiviert, wenn in der Magenspiegelung, das heißt dann auch der Spiegelung der Speiseröhre, man schon Schäden an der Speiseröhre sieht, dann ist es auf jeden Fall geboten, dass man dort operativ tätig wird.
Und wie sollten sich Patientinnen und Patienten vorbereiten auf diese Operation?
Es ist natürlich immer gut, wenn das Gewicht etwas niedriger ist, dass nicht erneut so hoher Druck da ist. Aber das ist leichter gesagt als getan. Und ansonsten schaut es so aus, dass man sich am besten ärztlich vorstellt, eine Magenspiegelung macht, um zu schauen, wie ist denn die Situation, dass man das Ganze objektivieren kann. Und ansonsten braucht es dann keine weitere Vorbereitung.
Ist die Umwandlung in einen Magenbypass heute der Goldstandard? Und wenn ja, warum?
Die Frage ist sehr interessant, weil topaktuell, denn es ist ein weit verbreiteter Reflex der Chirurgen im Falle von Reflux aus dem Schlauchmagen einen Magenbypass herzustellen. Wenn man sich aber überlegt, dass der schlauchförmige Magen dann umgewandelt wird dahingehend, dass man nur einen ganz kleinen Restmagen hat und der Bypass bedeutet, dass Dünndarm hochgezogen wird und an diesen kleinen Restmagen angeschlossen wird, dann bedeutet der Magenbypass, dass die Speise noch schneller durchläuft, auch in den Dünndarm. Und letztendlich der Patient natürlich auch sehr viele Nährstoffe verliert. Das macht man eigentlich bei sehr hochadipösen Patienten. Also wenn wir jetzt Leute haben, die 200, 220, 240 Kilo oder mehr wiegen. Die Ursache, die wir aber bei der Refluxerkrankung haben, ist ja ein Defekt am Zwerchfell. Und eigentlich wäre es dann sinnvoll, dass man auch den Defekt am Zwerchfell repariert und nicht den Magen verändert. Somit ist die Operation, die man dann durchführen kann, oder eine der Methoden, dass man den Riss am Zwerchfell näht, also mit einer, wie wir das nennen, Hiatoplastik, und dieses Loch praktisch wieder verschließt. Das kann man, falls das Zwerchfell schwach ausgestattet ist, auch durch ein Netz verstärken, durch ein Kunststoffnetz, ein sehr weiches, was man drumherum legt. Und zusätzlich kann man den Magen dann am Zwerchfell noch fixieren, dass er nicht wieder nach oben rutscht. Und dies ist für den Patienten ein viel weniger invasiver Eingriff, als wenn man den Magen, den Schlauchmagen, dann in einen Magenbypass umwandelt.
Und welche Chancen und Risiken bringt ein solcher Zweiteingriff für die Patientinnen und Patienten mit sich?
Ja, wenn man etwas gewinnen möchte, nämlich Lebensqualität, also kein Sodbrennen mehr, keine Schädigung der Speiseröhre und die Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe, dann ist dies natürlich sehr wichtig, dass man das Zwerchfell wiederherstellt und dieses Loch, diese Bruchpforte verschließt.
Gibt es denn irgendwelche Risiken?
Risiken gibt es natürlich bei jeder Operation. Das sind die allgemeinen Risiken wie Blutung, Nachblutung, Infektion. Aber das hat man bei jeder Operation. Aber diese Operation am Zwerchfell hat jetzt keinen deutlich erhöhten Risikofaktor, dass man sagen würde, das kann man auf keinen Fall machen, weil es ist zu gefährlich. Das ist nicht so.
Welche Rolle spielt denn die Nachsorge und vor allem eine Änderung des Lebensstils?
Eine ganz wichtige Rolle, so wie dies ja auch bei der Behandlung der krankhaften Adipositas ist bei diesen Patienten. Also so wie die Patienten ja nach der zum Beispiel Schlauchmagen-OP bei krankhafter Adipositas auch eine Ernährungstherapie und Bewegungstherapie haben. Also OP, Ernährung und Bewegung. Wir nennen das das multimodale Konzept. So ist das natürlich nach einer Speiseröhren-Magen-Zwerchfell-OP, in diesem Areal spielt sich das ja ab, auch wichtig, dass die Patienten eben sich fortan auch vernünftig ernähren. Das heißt, auch über diese Schiene Gewicht verlieren und nach einer Erholungs- und Schonzeit dann aber auch sich bewegen, mobilisieren, dass sie eben nicht wieder an Gewicht gewinnen. Und deswegen ist der Lebensstil auch eine zentrale Frage, um einem Rezidiv vorzubeugen, also dass es nicht zu einem erneuten Zwerchfellbruch kommt.
Sie arbeiten mit unterschiedlichen Disziplinen zusammen, also auch unter anderem mit einer Ernährungsberatung und der Bewegungstherapie. Können Sie dazu noch etwas sagen?
Ja, wir haben im Rahmen unseres Adipositas-Zentrums Hohenlohe hier in Öhringen mehrere Disziplinen im Spiel. Ein ganz wichtiger Partner ist hierbei die Abteilung für Gastroenterologie mit dem Chefarzt Dr. Marx. Dort werden die Patienten gespiegelt, sagt man im Volksmund, also erhalten eine Endoskopie, also eine Magenspiegelung. Und darüber hinaus haben wir für diese Patienten, für die Adipositas-Patienten, aber auch für die Patienten natürlich mit einem Zwerchfellbruch, eine Praxis für Ernährungsmedizin, die zu unserem Zentrum gehört. Und diese Sprechstunden sind auch mittlerweile digital. Also man muss da gar nicht persönlich anwesend sein, sondern hat Einzelsitzungen dann auch mit seinem Handy oder Computer. Und das sind wichtige Partner dabei. Wir haben hier natürlich dann die Möglichkeit, in unserem Sportstudio für die Adipositas-Patienten und auch die Patienten psychologisch betreuen mit unserem Psychologen im Rahmen des Zentrums. Also Multibehandlung im Rahmen des multimodalen Konzeptes. Und das gilt natürlich auch immer nach einer Operation.
Auf jeden Fall muss der Patient oder die Patientin, die müssen mitarbeiten. Das ist ganz wichtig. Ja.
Das ist ganz wichtig. Wir wollen ja, dass die aktiv dabei sind. Wir wollen ja sozusagen positive Täter und keine Opfer, die wir nur operieren, sondern die müssen mitmachen. Und dann weiß man auch, wofür man das getan hat und möchte das Erreichte auch nicht mehr hergeben. Also ein bisschen Mühe darf es tun, damit man das dann wertschätzt, was man an Lebensqualität eben auch nach überwundener Adipositas dann täglich zur Verfügung hat.
Herr Professor Wenger, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico. Die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.